Wir leben in einer Gesellschaft beziehungsweise in Gesellschaften, wo soziale Ungleichheiten stark ausgeprägt sind, weiterhin im globalen Maßstab inzwischen, und wo diese sozialen Ungleichheiten relativ stark systemisch bedingt sind. Das heißt, es gibt nicht umsonst Macht- und Reichtumskonzentration. Und man kann sogar sagen, es gibt Leute, die systematisch davon leben, dass es anderen Leuten schlecht geht, beziehungsweise die systematisch davon leben, dass andere Leute für sie arbeiten. Und das ist ja eigentlich der zentrale Ausgangspunkt gewesen für die Klassentheorie des 18. und 19. Jahrhunderts dann vor allem, die nicht nur von Karl Marx entwickelt wurde, nur dass seit Mitte des 20. Jahrhunderts, seit dem Kalten Krieg ungefähr, der Begriff der Klasse in einigen Staaten zusehends ungebräuchlich geworden ist oder sogar diskreditiert ist. Da gibt es natürlich auch verschiedene soziale bzw. nationale Traditionen. Es ist so, dass man in England und Amerika relativ selbstverständlich von Klasse spricht, wenn auch nicht unbedingt im marxistischen Sinn, während das in Ländern wie Deutschland oder Frankreich eben eher unerwünscht ist.
Klasse ist ein unerwünschtes Wort hierzulande. Vielleicht nicht. Vielleicht wird es gerade wieder zurückgeholt, aber es scheint mir auch mehr der Fall zu sein, dass wir eher von Schicht sprechen oder von sozialem Status. Und das Gleiche gilt ja auch für das Wort Proletariat oder Proletarisierung, das eher in Industriekapitalismus zu gehören scheint, aber nicht mehr in das 21. Jahrhundert unserer westlichen Welt. Dem widersprechen allerdings Autorinnen und Autoren, die vor kurzem in der Phase 2 geschrieben haben zur Klasse. Und wir hören kurz ihr Statement, was davon spricht, dass wir zwar nicht davon reden, aber hier sozusagen die Proletarisierung unserer Gesellschaft vollständig vollzogen ist.
Seit den 80ern gehen auch in den meisten Ländern auch die Reallohnentwicklungen wieder zurück. Und klar gibt es irgendwie auch immer noch Schichten in der Arbeiterinnenklasse, die sozusagen ein bisschen höheres Einkommen haben. Trotzdem hat erstmal ein Großteil der Lohnabhängigen, also vor allem die untere Hälfte, kann man jetzt auf jeden Fall nicht als Mittelschicht bezeichnen. Und allgemein finden wir es wichtig, sozusagen Klassenverhältnisse nicht so zu denken im Schichtmodell. Also das kann man sich natürlich angucken und es gibt da Unterschiede zwischen mit Einkommen, Bildungsniveau und das ist auch wichtig für die Frage von einem Bildungsprozess der Klasse. Aber das ändert ja nichts daran, dass alle Lohnabhängigen, die sozusagen ihre wahre Arbeitskraft verkaufen müssen, in ja eben diese Eigentumslosigkeit teilen. Also ich würde schon immer noch heute auch von dieser geteilten Erfahrung ausgehen, also dass man sozusagen, egal in welcher zum Beispiel Einkommensschicht man sich jetzt befindet, teilt man so eine Erfahrung der Proletarität in dem Sinne, dass man seine Arbeitskraft verkaufen muss und insofern immer auch bedroht ist davon. Also man kann immer seinen Job verlieren, was ja auch immer dann auch gerade in Krisenzeiten passiert. Oder jetzt zum Beispiel am Beispiel Siemens sieht man auch gut, also auch ausgebildete industrielle Facharbeiter können ihre Arbeit verlieren. Einfach weil das Kapital natürlich auch ausweicht, wieder neue Zweige sucht und oder auch pleite, also Unternehmen pleite gehen können, etc. Es gibt immer so eine Bedrohung, man hat immer ein Risiko, mit dem man leben muss und gleichzeitig gibt es auch immer diese Erfahrung, dass man nicht über, also wenn man angestellt ist, dass man nicht über den Arbeitsprozess verfügt, also dass man nicht sozusagen autonom ist in der Zeit, in der man arbeitet. Also man ist in einer Hierarchie, jemand anderes bestimmt, was man zu tun hat. Man kann nicht über Pausenzeiten bestimmen, über die Arbeitsintensität. Man ist sozusagen nicht frei da in seinen Entscheidungen, was irgendwie als Erfahrung verarbeitet werden muss. Und das teilen erstmal viele Leute, unabhängig davon, ob sie jetzt qualifiziert sind oder nicht qualifiziert.
Ich denke, man könnte es vielleicht auch in der Richtung versuchen zu reformulieren, dass man sagt, okay, diese frühe Arbeiterinnenbewegung stand noch in sozusagen der Durchsetzungsgeschichte überhaupt der kapitalistischen Gesellschaft. Im Sinne dessen, dass sie eben einerseits die Demokratie und eben ganz basale Rechte eben erstmal erkämpfen musste und dass sie andererseits auch ökonomisch eben in einer ziemlich prekären Situation war, innerhalb einer Umwelt, die geprägt war durch eben noch eben vorkapitalistische Überreste, die zu der Zeit aber stark waren. Also die Bauernschaft war noch stark, sozusagen das alte Regime war noch stark. Und die Arbeiterinnen haben sozusagen, oder insbesondere eben die Industriearbeiterinnen, haben eben gewissermaßen regelrecht einen eigenen Stand innerhalb dieser alten Gesellschaft gebildet, der sich durch vielfältige auch Umgangsformen dann eben abgesetzt hat von der restlichen Gesellschaft, sowohl dann gegenüber sozusagen, oder vor allem ganz zentral eben gegenüber der bürgerlichen Klasse, was dann halt vermittelt war über bestimmte Werte, Normen, Anschauungsweisen und so weiter. Aber eben fundiert war darin, dass die Arbeiterinnen eben in eigenen Vierteln wohnten, die Arbeitsbedingungen teilten und so weiter und so fort. Nach unserer Auffassung könnte man aber dann durchaus sagen, also mit dem Industrieproletariat oder dieser alten Arbeiterinnenbewegung verbunden war aber eben auch noch eine noch nicht vollständige Durchsetzung eben kapitalistischer Eigentums- und Produktionsverhältnisse. Und Proletarität zeichnet sich im Wesentlichen eben dadurch aus, durch die Eigentumslosigkeit und durch den letztlich Verlust sozusagen aller Grundlagen, aller Fundamente, auf die gebaut werden kann, was eben jetzt gerade auch in der Nachkriegskonjunktur dann die Auflösung des proletarischen Haushalts war und Reste von proletarischer Subsistenzproduktion und eben letztlich die vollkommene Abhängigkeit der Lohnabhängigen eben auch vom Markt und ja des Konsums vom Markt. Vor dem Hintergrund könnte man vielleicht erstmal sagen, das, was wir jetzt in den letzten ja rund 30, 40, 50 Jahren eben beobachten können, ist wirklich die Vollendung dieser Proletarisierungstendenz, also die Auflösung aller ständischen Momente, die eben der alten Arbeiterinnenklasse noch zukamen und die vollständige, restlose Integration dieser letztlich eigentumslosen Menschen in den kapitalistischen Markt, in den kapitalistischen Weltmarkt. Und damit einhergeht eben aber auch die Auflösung irgendwie einer kollektiven Identität, die eben die Leute auch positiv sozusagen zusammenschweißt über Formen von eben geteilten Sozialzusammenhängen.
Wir sind vollständig proletarisiert, sagen Charlotte Moos und Markus Brunner-Wiener, die in der Phase 2 vor kurzem geschrieben haben, zu dem Begriff Proletariat und Klasse. Und konstatiert haben auch, dass es eben was fehlt, ist eine positive Klassenidentität, also die nehmen diejenigen, die eigentumslos sind, und das sind sehr viele und aber eben auch auf sehr unterschiedliche Weise, nehmen aber keine sozusagen Identität mit einer Klasse wahr, jedenfalls nicht in unserer westlichen Gesellschaft, das muss man ja mal einschränkend sagen. Diese Klassenidentität würde vielleicht auch einen gemeinsamen Widerspruch ermöglichen. Um nochmal Tilman Reitz zu Wort kommen zu lassen, der wirft einen Blick darauf, was Klasse heute bedeuten könnte. Er beschreibt, worin er ein Befreiungspotenzial sieht gegenüber der kapitalistischen Verhältnisse.
Wenn man eben zum Beispiel schaut, wo wird eigentlich im Moment am meisten kapitalistischer Reichtum produziert, also in China oder in Russland oder in den Schwellenländern Südamerikas, dann sieht man auch, dass da sehr viel klassische Industriearbeit geleistet wird und auch sehr viel klassische Formen der Arbeiterorganisation wieder eine Rolle spielen. Also ich denke, das sollte man nicht aus dem Blick verlieren, wenn man überhaupt an Widerstands- und Befreiungspotenziale heute denkt. Das andere ist aber natürlich, dass neue Klassen in gewisser Weise hinzugekommen sind, beziehungsweise neue Gruppen, bei deren Klassen, über deren Klassenstatus erstmal keine große Klarheit besteht. Und das ist von der Arbeitsbeschreibung hier in den westlichen fortgeschrittenen Industrie- oder Postindustriegesellschaften am ehesten eben sowas wie Wissensarbeit im weitesten Sinne, wie Arbeit, die mit Dienstleistungen oder sogar Kreativität verbunden ist. Und wenn man vom Beschäftigungsverhältnis her guckt, ist es eben prekarisierte Arbeit, beziehungsweise auch Arbeit, die gar nicht mehr zum Verdienen des Lebensunterhalts eigentlich befähigt. Also diese Dinge sind, denke ich, wirklich zentral, dass eben auf der einen Seite sehr viel Arbeit in den Dienstleistungssektor rutscht und dass auf der anderen Seite Arbeitsverhältnisse prekarisiert werden und auch eben spezifiziert werden, entsichert werden. Also wenn Leute tatsächlich prekarisiert, vereinzelt in neuen Beschäftigungssektoren arbeiten, dann gibt es nicht mehr diese Traditionen einer kollektiven Vertretung, einer gewerkschaftlichen Organisation. Es gibt erst recht kein gemeinsames Arbeiterbewusstsein. sondern es gibt eher solche Prozesse, wie sie ja auch schon für die klassische Angestelltenkultur des 20. Jahrhunderts beschrieben worden sind, dass die Leute eben je einzeln das Gefühl haben, naja, ich gehöre doch irgendwie teilweise schon zur herrschenden oder deutungsbestimmenden Schicht. Ich habe es nur leider individuell noch nicht geschafft. Und es gibt relativ wenige Möglichkeiten, wie die Leute sich da organisieren können. Und es gibt diese Möglichkeiten natürlich erst recht nicht da, wo sozusagen die Leute einzeln ihrem Arbeitgeber gegenüberstehen oder einzeln einem anonymisierten Marktmechanismus gegenüberstehen. Also in all diesen Feldern würde man erstmal sagen, dass das Organisationspotenzial tendenziell zurückgegangen ist. Man kann auf der anderen Seite aber natürlich auch sagen, es gibt erstens eine sehr stark gestiegene kulturelle Organisationsfähigkeit, also sei es über neue Medien der Massenkommunikation, sei es auch über neue Prozesse der kulturellen Selbstbewusstwerdung. Und das andere ist eben, und das halte ich für ziemlich entscheidend, dass die Leute, die im Wissenssektor, im Dienstleistungssektor, im Kreativsektor tätig sind, sehr viel freiwillig produzieren und sehr viel produzieren aufgrund ihrer sozialen Vernetzung. Das heißt, es wird sehr viel in nicht kapitalistischer Organisation oder unter nicht kapitalistischen Bedingungen hervorgebracht. Und man kann das eigentlich auch schlecht verhindern. Der Kapitalismus muss sich einlassen mit der freien Software-Szene, mit kulturell anregenden Vierteln in den Großstädten, mit Dingen dieser Art. Und Leute wie Negri und Hart sagen, ja, das ist eigentlich, das ist der Keim von neuen Klassenorganisationen, beziehungsweise sie nennen es dann ja Multitude. Aber die Idee ist da eben tatsächlich, die Leute, die produktiv tätig sind, haben sich organisatorisch schon ein ganzes Stück emanzipiert von den kapitalistischen Unternehmen und da sind neue Befreiungspotenziale.
Das klingt doch nach Utopie, oder? Tilman Reitz sieht zumindest schon Räume, in denen sich Menschen unter nicht kapitalistischen Bedingungen organisieren, vernetzen und auch produzieren. Diese Räume sehen auch die Autoren Simon Sütterli und Stefan Meritz, die vor kurzem ein Buch herausgegeben haben unter dem Titel Kapitalismus aufheben und beschreiben dann nochmal ihre Theorie vom Kapitalismus. Wir zitieren sie hier mal kurz.
Zentral ist für uns, der Staat kann keine Form von befreiter Vergesellschaftung herstellen. Er kann keine inkludierenden Strukturen schaffen. Das müssen wir selber tun. Wie wir leben, wie wir wohnen oder wie wir lieben wollen, das müssen wir ausprobieren und selber organisieren. Sicher kann der Staat da auch Räume ermöglichen, aber man muss über ihn hinausdenken. Unsere Kerngedanken für die neue Gesellschaft sind Freiwilligkeit und kollektive Verfügung. Das sind Praktiken, die wir vielfach jetzt schon finden. Diese bleiben aber auf interpersonaler Ebene stehen, wo es also um konkrete andere geht. In meiner Politgruppe oder einer Demo kann ich Bedingungen schaffen, die Inklusion nahelegen, aber transpersonal wird es schwieriger. Wie kann ich solidarisch sein mit Menschen, die meinen Stift produziert haben oder irgendwo Baumwolle anbauen?
Das nur als kleine Randbemerkung oder vielleicht auch größere, die woanders noch zu diskutieren wäre, ob denn diese Räume, die da genannt werden, Politgruppe, Netzwerke, die irgendwie außerhalb des Kapitalismus, irgendwie außerhalb staatlicher Strukturen stattfinden oder dass solche geschaffen werden müssen, um den Kapitalismus aufzuheben und damit auch natürlich eine Klassengesellschaft aufzuheben, das ist sicherlich lesenswert und ganz bestimmt bedenkenswert.
Worauf es ankäme, wäre diese Abwesenheit, das Scheitern des Utopischen, der Vorstellungen eines besseren Lebens für alle und die gesellschaftlichen Widersprüche zu benennen.
Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt, indem er es ausspricht.
Hey, steh endlich auf und arbeite, oder du fliegst hier raus!
Ach was, ich habe es sowieso satt, mir dauernd von dir die Ohren volljammern zu lassen. Ich gehe in die Welt hinaus. Wäre ja gelacht, wenn ich mit so viel Faulheit nicht mein Glück machen könnte. Und eins vor allem merke dir, Mutter. Wer fleißig ist, ist selbst daran schuld. Aber faul zu sein, ist eine Kunst.
Volksreden halten, das kannst du, du fauler Schlafsack. Verschwinde endlich, oder ich prügel dich hinaus, du Schlaraff.
Schlaraff? Du sagst es, Mutter. Jetzt weiß ich endlich, wo ich hingehöre. Ich wandere aus, ich gehe ins Schlaraffenland. Dort wird die Faulheit noch prämiert. Hey, da sind die Häuser gedeckt mit Eierkuchen, die Wände von Schweinebraten. Um jedes Haus steht ein Zaun, der ist von Bratwürsten geflochten und von bayerischen Weißwürsteln. Alle Brunnen sind voll von süßem Wein und Champagner. Wer die gern trinkt, braucht sich nur unter das Brunnenrohr zu legen und den Mund aufzumachen. Und schon ist er voll des süßen Weins.
Und die Gänse, Enten und Hühner fliegen dort gebraten in der Luft herum. Und wenn es dir Faulpelz zu viel Mühe macht, die Hand danach auszustrecken, dem fliegen die gebratenen Tauben ins offene Maul.
Und wenn es regnet, regnet es lauter süßen Honig in Tropfen. Und wenn es schneit, so schneit es Staubzucker. Und wenn es hagelt, dann Würfelzucker, vermischt mit Feigen, Rosinen und Mandeln.
Na, dann gute Reise. Verschwinde endlich! Und wenn du den Weg nicht genau weißt, dann frag einen Blinden. Auch ein Stummer ist gut genug dazu. Der sagt dir bestimmt keinen falschen Weg.
Und bums, knallte die Mutter dem oberfaulen Hans die Tür vor der Nase zu.
Meine These dazu würde lauten, dass im Innersten alle Menschen, ob sie sich zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich. Es könnte anders sein. Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie leben. Gleichzeitig hat ihnen gegenüber, und zwar auf der ganzen Erde, die gesellschaftliche Apparatur sich so verhärtet, dass das, was als greifbare Möglichkeit, als die offenbare Möglichkeit der Erfüllung ihnen vor Augen steht, ihnen sich als radikal unmöglich präsentiert. Und wenn nun heute die Menschen universal das sagen, was in harmloseren Zeiten wohl nur ausgepichten Spießbürgern vorbehalten war. Ach, das sind ja Utopien. Ach, das ist ja nur im Schlaraffenland möglich. Im Grunde soll das auch überhaupt gar nicht sein. Dann würde ich sagen, das kommt davon, dass die Menschen den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung nur auf die Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also mit Freud zu reden sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es gerade ja sein sollte, aber dass es durch eine Verhexung der Welt ihnen vorenthalten. Several thousand, 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 several thous